BR Heimat. Habe die Ehre.
Und die Ehre hat heute Tom Viehweg aus dem Studio Nürnberg. Und heute geht es um ganz großes Theater und es geht um Bayreuth. Und natürlich könnte man heute am 25. Juli denken, es geht bei uns um die Festspiele, um die Richard-Wagner-Festspiele, die heute beginnen, heute Nachmittag, aber mitnichten. Denn klassische Musik sei den Klassikern vorbehalten. Auf BR Heimat geht es um Heimatkultur, heute um Theater in Bayreuth. Theater für alle, das die Studiobühne Bayreuth seit 44 Jahren in der Wagnerstadt anbietet. Und zwar Amateure und Profis gemeinsam, die kreativ sind, die seit 1980 neben und miteinander auf Bayreuths einzigartiger Studiobühne auf einem historischen Kasernengelände tätig sind. Das Programm des Ensembles, das hat ein reiches Spektrum und reicht von der klassischen Tragödie bis zum zeitgenössischen Schauspiel, von der Komödie über modernes fränkisches Mundarttheater bis zum Musiktheater, bis zu Kinderstücken oder auch musikalischen Lesungen. Und natürlich jahreszeitlich passend das Sommertheater an verschiedenen romantisch-mystischen Spielstätten. Das ist also heute unser Thema am Vormittag. Wir schauen ein bisschen hinter die Kulissen der Bayreuther Studiobühne und zu Gast ist heute Birgit Franz. Bei der Studiobühne zuständig für Öffentlichkeitsarbeit, für Dramaturgie, ist aber selber auch Schauspielerin und Regisseurin. Birgit Franz ist kreativ auf der Bühne und hinter den Kulissen der Studiobühne Bayreuth. Und wir gehen ein bisschen zurück in der Geschichte. In den Herbst 1980, da hat ein Ensemble, damals bestehend aus professionellen Theaterleuten, angehenden Profis und ambitionierten Amateuren unter der Leitung eines Schweizer Regisseurs mit einem regelmäßigen Theaterspielbetrieb in Bayreuth begonnen. Während der letzten 44 Jahre hat sich dieses Theater, das Freie Theater der Studiobühne, zunehmend in Bayreuth und der Region profiliert und ist heute eigentlich aus der vielfältigen Kulturlandschaft nicht mehr wegzudenken. Herzlich willkommen, Birgit Franz von der Studiobühne.
Hallo.
Habe ich das richtig so gesagt? Ihr seid inzwischen eine feste Größe theatertechnisch geworden.
Ja, Gott sei Dank. Also ich denke, wir haben da unseren Platz über lange Jahre uns erspielt, sag ich mal. Mhm. Erkämpft will ich gar nicht sagen, aber doch, wir machen eigentlich seither ununterbrochen Theater. Wirklich seit diesem Herbst 1980.
Und wir, das ist tatsächlich eine bunt gemischte Truppe, über den eine berufene Stimme einst gesagt hat, um euch mal zu charakterisieren, das Theatervölkchen.
Wir sind ja alle ein wenig verrückt und wer nicht verrückt ist, geht nicht zum Theater. Alle, die wegen einem Schloch haben, die sind beim Theater.
Alle, die wegen einem Schloch haben, sind beim Theater. Die Ilse Schörner war das. Eine ganz markante Stimme und eine fränkische Volksschauspielerin, könnte man sagen. Sehr bekannt. Und die Ilse Schörner war natürlich auch mit ein Urgestein dieser sich neu gegründeten Studiobühne damals.
Ja, also die Ilse, das war wirklich eine Frau, die ich kam ja im zarten Alter von 16 Jahren zur Studiobühne dazu, damals 1980. Und also so jemand ist mir wirklich vorher noch nicht begegnet. das war wirklich eine Powerfrau und hat man sich gar nicht gefragt, ist die jetzt emanzipiert oder sonst was. Die hat gemacht, was sie wollte und hatte eine unheimlich starke Ausstrahlung auf der Bühne und komödiantisches und aber auch dramatisches Talent. Wirklich eine Amateurin, die das von Natur aus, wurde ihr die Gabe mitgegeben.
Und die auch ganz vielfältige Rollen gespielt hat, obwohl sie so ein knorriger Charakter war, sage ich jetzt mal. Aber sie konnte schon auch leise und sie konnte Zwischentöne und es war nicht immer so dieses Polternde.
Absolut. Also sie konnte natürlich fränkische Mundartkomödien spielen, aber sie hat dann auch junger Regisseur für sie einen Monolog über Klytämnestra, also eine Rede der Klytämnestra geschrieben, wo sie auch wirklich zarte, leise Töne und Dramatik und ausgedrückt hat. Das war ja außergewöhnlich, aber alles in fränkischer Mundart. Also sie hat sich auch dann mit zunehmendem Alter geweigert, Hochdeutsch zu sprechen.
Oder gar bayerisch.
Ja, um Gottes Willen.
Das ging gar nicht.
Überhaupt nicht, nee. Und ja, und hat da ihre Rollen so gestaltet, wie sie es konnte und wo ihre Kraft auch drin lag, ihre schauspielerische.
Dann machen wir doch Theater gleich mal etwas hörbar zu Beginn dieser Sendung und erinnern an Ilse Schörner mit einer kleinen Collage.
Mund auf zu und auf los geht's los. Los! Wie ich immer so schön sage, wenn ich mich vorstelle, ich bin 1,80 Meter hoch und 80 Kilo schwer ohne Knochen. Vom Beruf war ich Stricker, 25 Jahre. Dann habe ich als Kind schon gespielt, im Pindlach gespielt und dann haben wir die Studiobühne gegründet.
Ich bin eine Walküre. Sag mal, wo kommst du her? Du hast doch gar nicht daheim geschlafen.
Na, unter die Brücken der Hitz.
Red grad ums Zeug. Man macht sich halt Sorgen um dich.
Ist heute Abend die Eier? Oder wir schwängern die Freier.
Dass ich ein Franke bin durch und durch, dass ich mit Bayern eigentlich gar nichts am Hut hab, weil wir gehören zwar zu Bayern, aber wir sind ja gar nicht.
Bloß wenn wir das Maul aufmachen, dann fallen wir raus aus unserer Rollen.
A wenig Allah, Glück, bloß ein Tanz, ein Glanzstück, wenn es jetzt nicht so lang geht, wär's das Allerschönste.
Ilse Schörner, eine Stimme, ein Charakter, Kopf, eine Charakterdarstellerin der Studiobühne Bayreuth. Ich glaube, gesegnete 80 Jahre ist sie geworden und war eigentlich bis zum Schluss eine aktive Frau auf der Bühne.
Ja, wirklich bis, ja, glaube 2 Jahre, bevor es dann noch doch dann gesundheitlich dahin ging, hat sie gespielt und wir haben dann auch Rollen wirklich für sie ausgesucht, wo sie auch dann im Sitzen spielen konnte. Und aber der Kopf hat immer gut mitgemacht und vor allem sie hat ihre Kraft behalten. Das fand ich ganz faszinierend und auch vorbildlich.
Das heißt, Theater für alle, was wir vorhin gesagt haben, was die Studiobühne bietet, ist gleichzeitig auch Theater von allen. Also es stehen auch viele Generationen auf der Bühne miteinander, Amateure, aber auch Profis. Aber das Publikum ist quasi genauso divers. Ihr könnt von kleinen Kindern über Schulkinder, über Jugendliche bis hin zum hohen Alter jedem was bieten.
Absolut, ja. Also wir haben ja so 12 Produktionen im Jahr, also 10 Neuproduktionen. Und wir schauen immer, dass auch dabei 2 Kinderstücke sind. Eins im Winter, eins im Sommer, was auch wirklich ein großes Publikum und auch ein Stammpublikum hat. Also alle Bayreuther Schulen und auch im Umland, die sind eigentlich gewohnt, dass sie zum Weihnachtsstück zu uns kommen oder im Sommer dann zu den Sommerspielen, wo wir auch immer was für Kinder im Programm haben. Gibt es dann so geschlossene Vormittagsaufführungen, die dann die Schulen und Kindergärten buchen. Also das machen wir seit Mitte der 90er Jahre und haben uns da wirklich, also können die Nachfrage eigentlich gar nicht alle erfüllen, weil wir nicht so große Zuschauerräume haben. Mhm. Ne?
Das heißt, saure Gurkenzeiten im Winterhalbjahr oder eine Sommerpause, weil es so heiß ist, das gibt es bei euch gar nicht.
Nee, also wir spielen ab Oktober, so Mitte Oktober ist meistens unsere Saisoneröffnung. Und sind dann so bis Ende April indoor und im Mai wird dann auch nur geprobt und gebaut für die 3 Sommerspielorte und im Juni, Juli, August bis so, ja, 20. August ungefähr sind wir dann mit den Sommerspielen an 3 Spielorten zugange und dann haben wir mal 3 Wochen Theaterpause und ab Mitte September wird dann wieder geprobt und gebaut und genäht für die Herbstproduktionen.
Heute am Eröffnungstag der Bayreuther Festspiele, das Götterdämmern quasi am grünen Hügel, über der Stadt schwebend irgendwie, was das mit Bayreuth genau macht, mit dieser Weltstadt auf Zeit, wie man sie auch bezeichnet. Darüber möchte ich auch nochmal sprechen, weil es auch ein wenig dazu führt, wie die Studiobühne entstanden ist, weil die ist eigentlich nicht aus engagierten Bayreuthern entstanden, die mal ein Theater haben wollten, oder? Sondern im Endeffekt aus Zugereisten, die exakt dahin gereist sind, an den grünen Hügel, um erstmal einfach eine Wagner-Oper zu erleben.
Genau. Also das war so, dass es in Bayreuth das Jugendfestspieltreffen gibt. Das ist eine Art Sommerworkshop, der geht über ein paar Wochen, wo Leute, Musikstudenten aus aller Welt eingeladen sind zu kommen. Die kriegen dann so ein Stipendium und haben Workshops in allen möglichen Bühnenbereichen. Und da kam eben der damalige Gründer der Studiobühne, der Werner Hildenbrand. Das ist ein Schweizer, der hat in Wien Opernregie studiert. Der kam nach Bayreuth zu diesem Jugendfestspieltreffen, eben um da die Möglichkeit haben, dann die Wagner-Opern anzuschauen. Und er sollte aber dann einen Workshop geben. Und der Workshop war Fränkisches Mundarttheater tatsächlich. Und er hat gesagt, klar, macht er. Und darüber hat er dann die Bayreuther damaligen Spieler kennengelernt, den Eberhard Wagner, die Ilse Schörner und auch seine spätere Frau, die Silvia Gur. Mhm. Die waren dann alle in diesem Workshop und haben das genossen, mit diesem professionellen Theaterregisseur zu arbeiten und haben ihn dann irgendwie nicht mehr weggelassen. Und seither ist er ja da und hat die Studiobühne gegründet und über Jahrzehnte geleitet.
Und dass er natürlich hörbar jetzt tatsächlich kein Oberfranke gewesen ist, sondern tatsächlich ein Schweizer, das können wir hier bei Habe die Ehre heute auch mal hörbar machen.
Mir ging es ja wie allen Festspielgästen, die nach Bayreuth kamen. Wir haben gedacht, jetzt kommen wir in die große Kulturmetropole und siehe da, außer den Festspielen gab es nichts wirklich Eigenes. Kein eigenes Orchester, kein eigenes Theater, kein eigenes Ballett, nichts. Und wir fanden also eine Stadt dieser Größenordnung und dann noch Weltfestspielstadt, die müsste den Anspruch haben, etwas Eigenes mit eigenem Ensemble hier zu haben.
Genau, das war quasi die Keimzelle oder der Keimgedanke, aus dem das alles dann erwachsen ist. Und wie es dann weiterging mit der Studiobühne, mit diesen ersten Schritten und dass es durchaus nicht einfach war, weder finanziell noch kulturell in Bayreuth so ein neues Theater einzupflanzen, darüber sprechen wir noch bei Habe die Ehre. Heute zu Gast ist Birgit Franz von der Studiobühne in Bayreuth. Ja, Hof liegt auch nicht so weit weg von Bayreuth. Auf der anderen Seite theatertechnisch, wenn man sich ein bisschen an die alte Zeit erinnert, Zollgrenzbezirke gab es da noch, es gab die deutsch-deutsche Grenze und Kultur war im Nordosten Bayerns ein schwieriges logistisches Unterfangen. Und ich glaube, Birgit Franz, du kennst die Zeit auch noch, als die Hofer mit ihrem Theater dort, das Theaterhof, da in Bayreuth quasi immer so ein bisschen ausgeholfen haben. Die kamen dann wirklich angereist und haben alles aufgebaut, in der Stadthalle, glaube ich, vorwiegend, weil Bayreuth eben kein eigenes stehendes Theater hatte. Und das nannte man dann Städtebund-Theater quasi.
Ja, genau, so hieß das. Mhm. Und da ist man dann als Theaterinteressierte, ist man da dann natürlich hingegangen und ich habe mir eigentlich jedes Stück angeguckt, was die damals gespielt haben, also auch schon als Schülerin. Und wir hatten einen ganz tollen Deutschlehrer, den Herrn Korb, und der war tatsächlich auch mit einer Schauspielerin befreundet auf dem Hof und der hat dann immer die Ensembles dann zu uns in den Deutschunterricht geholt und hat mit uns dann die Stücke, die haben dann mit uns die Stücke nachbesprochen. Und ja, das war sicher auch so eine Initiation für mich, wo ich dann auch mal junge Schauspieler kennengelernt habe und gesehen habe, das ist ja, oh, kann man ja einen Beruf, den kann man lernen, kann man nicht nur zugucken im Theater, sondern kann das auch, ja, so darstellen. Und ja, ganz wichtige Zeit.
Das heißt, durch diese kulturelle, wie soll ich sagen, Fernbetreuung durch Hof, da hast du Blut geleckt.
Absolut, ja, ja.
Jetzt war es natürlich schon so, wenn man sich Oberfranken anschaut, in seiner Unterschiedlichkeit, in Bamberg, E.T.A. Hoffmann Theater, Coburg natürlich hat sein eigenes Theater, Hof dann eben auch. Nur Bayreuth war auf diese Wagner-Hochkultur gepolt und es gab tatsächlich kein eigenes Theater. Es gab zwar viele Räume, auch das Markgräfliche Opernhaus hätte sich angeboten, die Reithalle der Markgrafen, aber es war unterversorgt. Man hat sich aber dann schon fast daran gewöhnt gehabt, dass man von Hof quasi immer kulturell mitversorgt wird.
Ja, also klar, man hat sich daran gewöhnt oder dass man auch mal dann nach Nürnberg fahren musste, um da mal auch eine normale Oper zu sehen, was jetzt nicht Wagner war und so. Aber ich sag mal, das war natürlich auch die Chance für die Studiobühne, weil es hat sich da eine Lücke aufgetan oder es war überhaupt eine Lücke da. Und ja, die Studiobühne hat dann damit einen Schwung begonnen und es war ja dann auch ganz viel Manpower da. Also es waren jetzt nicht nur 2-3 Leute, die da am Anfang gespielt haben, sondern das war dann gleich so ein Ensemble, kann ich mich erinnern, Lysistrate, diese Komödie von Aristophanes, die der Werner Hildenbrand inszeniert hat. Da waren dann gleich 15 Mitwirkende auf der Bühne gestanden und jeder hatte halt einen Freundeskreis und Familie. Und dann hat sich das natürlich wie ein Lauffeuer in der Stadt verbreitet, dass da spannendes, innovatives, modernes, freches Theater geboten wird.
Ich kann mich tatsächlich noch erinnern, weil ich glaube, dass mein Vater mich damals, es muss so Anfang der 80er gewesen sein, da mit hingenommen hat. Ich war noch Schüler und und war dann völlig begeistert von diesen riesigen bunten Luftballons, mit denen die Schauspieler ausgestattet, also die männlichen zumindest, weil in der Lysistrate geht es ja so ein bisschen um den Aufstand der Frauen gegen das Patriarchat.
Genau.
Und die Männer hatten dann diese lustigen Luftballons an etwas delikaten Stellen.
Ja, also das war schon sehr frech und gewagt und provokant. Also und das war... Ja, es war super. Also ich meine, du bist ja ein bisschen jünger wie ich. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das aufsehenderregend dann auch war, ne? So was. Ja, und wir hatten da immer volles Haus und es gab dann auch einen, so einen ganz versierten Theaterkritiker in Bayreuth, den Erich Rappel. Und der hat dann eine Lobeshymne auf diese Inszenierung geschrieben und auf die Studiobühne, die hieß damals noch Theater im Schützenhaus. Und das war eigentlich so der gesellschaftliche Durchbruch, sag ich mal. Ne? Also da haben wir dann begonnen regelmäßig, also da haben die Leute dann schon wieder auf die nächste Produktion gewartet und was macht ihr als nächstes und so. Da ging es richtig los.
Theater im Schützenhaus, hast du gerade gesagt. Das heißt, es war auch eben noch untergebracht. Ihr wart zu Gast tatsächlich in einer Gaststätte.
In einer Gaststätte mit eben einem angeschlossenen, ja, wurde dann zur Schießanlage umgebaut. Also wir waren da, glaube ich, 1,5 Jahre drin. Und mussten uns aber dann was suchen. Also waren dann ein paar Monate, glaube ich, herbergslos und haben in allen möglichen Orten in Bayreuth geprobt. Ich kann mich erinnern, dass wir in der Kapelle des Nervenkrankenhauses auch mal etliche Proben hatten. Mhm. Also ich weiß gar nicht, wie das zustande kam. Da hat wahrscheinlich jemand gearbeitet, der sagte, ach, das ist ein großer Raum, der steht die meiste Zeit leer. Da können wir dann rein. Und im offenen Jugendzentrum haben wir geprobt, im Zentrum auch, eben diesem Jugendkulturzentrum und haben dann in der Röntgenstraße in so einem ehemaligen Offizierscasino haben wir dann eine feste Bleibe gefunden. Ich glaube, das war im Jahre 1983.
Du hast den Erich Rappel erwähnt gehabt. Er war ja nicht nur Musikwissenschaftler und er war nicht nur Feuilletonist, er war ja auch Lokalredakteur bei der Bayreuther Tageszeitung, Nordbayerischer Kurier. Und er hat einmal geschrieben, eine eigenartige, merkwürdige Wildwuchskreation. So hat er euch beschrieben, die Studiobühne. Viele Jahre lang besser bekannt war er ja als der Wafner, also er wusste auch, was Stadtgespräch ist in Bayreuth oder in Bayreuth. Eine Bühne, die aus sich selbst, aus einer eigenen Verdichtung entstanden und in Räumlichkeiten, jetzt haben wir es wieder, zur Entfaltung gelangt, die nie als Theater konzipiert waren und folglich erst durch sie, also die Studiobühne, die Aura, den Ruch und die Magie einer Bühne bekommen haben. Und ich glaube, da habt ihr als Studiobühne was mit uns, Bayerischer Rundfunk in Nürnberg, gemeinsam. Wir sind beide in ehemaligen Militäreinrichtungen untergebracht. Auch hier unser Studio in Nürnberg war ja ein ehemaliges Pferdelazarett der damaligen Armee quasi und angeschlossen an die Tilly-Kaserne. Und das erwähnte neue Domizil, was heute so natürlich als Studiobühne bezeichnet wird, war ja ein Offizierscasino, glaube ich.
Ja, das Haus ist 1907 gebaut, also ist ein Orts... Ja, ein Teil von Bayreuth, der mit ganz vielen Kasernen, also Backsteinen, war das damals eben vor dem Ersten Weltkrieg, wurde das errichtet. Und die Studiobühne und noch ein anderes Haus ist aber das Letzte, was da noch hat, wurde es natürlich auch bombardiert und wurde, also es blieb aber noch stehen. Und als wir da dann 1983 oder 84 eingezogen sind, haben wir da auch erstmal nur einen kleinen Raum überhaupt als Bühnenraum umgebaut, so eine Art Nottoiletten eingebaut. Es gab, die Werkstatt war mit in der Garderobe. Also wir haben eigentlich nur so 2-3 Räume von diesem Haus gemietet und haben uns dann aber, dadurch, dass das ein altes, unrenoviertes Haus war, sind dann allmählich die anderen, gab noch eine Privatwohnung, da sind die Leute ausgezogen, dann gab es eine Strickerei, die drin war, die sind ausgezogen, ein Florist hat es als Lager benutzt, also und vorher war es, glaube ich, auch eine Marzipanfabrik und die haben aber alle nach und nach die Flucht ergriffen und wir haben unser Theater um Raum erweitert und das ging dann so bis Mitte der 90er Jahre, aber da nicht mal eine Heizung eingebaut war, also wir haben wirklich Ölofen, Einzelheizungen, Einzelöfen gehabt und sogar noch einen Kohleofen, den wir dann in der Maschinenhalle immer anschauen mussten vor der Vorstellung. da ging das dann eigentlich nicht mehr so weiter. Und dann hat die Stadt Bayreuth, also da wurde der Freundeskreis der Studiobühne hat sich dann gegründet, die beschlossen haben, sie wollen dieses Haus eben renovieren als Theater. Die wollen zusammenhelfen, dass die Stadt das auch kauft. Und die Stadt hat es dann tatsächlich gekauft. Das war unter dem Bürgermeister Dr. Mronz. Mhm. Der hat sich da auch sehr persönlich dafür eingesetzt, hat es gekauft und haben das Haus renoviert mithilfe des Freundeskreises, sodass wir das dann mit Heizung und fließendem heißem Wasser und Toiletten und einem tollen Bühnenraum und toller Bühnentechnik dann wieder eröffnen konnten, so Ende der 90er Jahre. Also nach so 1,5 Jahren Umbau wurde das dann wieder eröffnet als Theater. Und richtig tolles, schönes Theater ist es dann geworden.
Wir haben von alten Immobilien gesprochen, die neu genutzt werden, quasi umgenutzt werden. Ein Offizierscasino einer ehemaligen Kaserne in Bayreuth ist jetzt die Studiobühne Bayreuth seit geraumer Zeit. Birgit Franz ist zu Gast bei mir, Regisseurin, Schauspielerin, aber eben auch für die Dramaturgie und für die Öffentlichkeitsarbeit der Bühne zuständig. Das alles war natürlich verbunden mit viel Herzblut, mit viel Eigenleistung, mit viel Arbeitszeit, ehrenamtlichem Engagement und natürlich vorneweg ein Regisseur, den wir schon gehört haben, dessen Traum das alles war und der, bevor es dieses Haus gab, natürlich erstmal geschauen musste, wo die ersten Kröten herkommen, sage ich jetzt mal. Das waren, glaube ich, noch D-Mark zu der Zeit. Und Werner Hildenbrandt, den wir schon gehört haben und gerne nochmal dazu hören, hat natürlich eine ganze Schar von Zweiflern und von Bedenkenträgern so ein bisschen gegen sich gehabt. Das Publikum hat zwar die Aufführungen geliebt, aber es mangelte halt erstens an Unterstützung und zweitens an Geld und sogar den Erlös aus dem Verkauf seines eigenen Autos hat er damals in dieses Theaterprojekt gesteckt.
Ich hatte dann das Geld praktisch zur Verfügung und habe gedacht, naja, mit dem Geld kann man zur damaligen Zeit natürlich 1-2 Jahre überleben und dann schauen wir mal weiter. Und nach 2 Jahren war halt das Problem, das Geld war nicht mehr da, das war aufgebraucht. Geld, um Gehälter zu zahlen, war auch nicht da. Auf der anderen Seite hat sich bereits ein Publikumsstamm gebildet.
Und also hat Werner Hildenbrandt aus anderen Gastaufträgen in seinen Lebenstraum weiter investiert und so vielen jungen Theatertalenten eine Karriere überhaupt erst möglich gemacht. Und eines dieser Talente sitzt heute hier bei mir. Birgit Franz, ist tatsächlich so, wann hast du das erste Mal von diesem Projekt Studiobühne erfahren und gehört? Kannst du dich noch erinnern?
Das weiß ich noch. Das war eben in diesem Herbst 1980. Ich hatte damals einen Freund, meinen ersten Freund, der hat Gedichte geschrieben. Das war damals durchaus üblich. Mhm. Und dann gab es einen Lyrikwettbewerb in Bayreuth. Und der wurde in diesem Theater im Schützenhaus veranstaltet.
Vermutlich waren die Gedichte noch mit der Hand geschrieben auch noch.
Ja, natürlich.
Und nicht irgendwie auf dem Smartphone getippt.
Nein. Ich weiß auch genau noch die Handschrift von ihm und so. Ach, weiß ich noch genau. Und zu diesem Gedichtewettbewerb, da hat zum Beispiel auch die Frau von Werner Hildenbrandt, die Silvia Gur, die war da auch sehr aktiv, damals auch schon mit aufgerufen. Da waren dann so 8-9 Lyriker, Poeten und Poetinnen aus Bayreuth, die haben da ihre Gedichte vorgetragen,
vorgelesen. Also der klassische Poetry Slam, könnte man sagen.
Ja, aber nicht ganz so, also... Ja, es war alles ein bisschen langsamer damals, würde ich mal sagen. Aber man fand es jetzt auch nicht langweilig oder so. Es war, man hatte so ein bisschen mehr Zeit, glaube ich, so beim Zuhören. Und es wurde nicht mit so einem Unterhaltungsfaktor vorgetragen. Also ich finde Poetry Slam jetzt natürlich auch ganz toll, aber damals gab es das halt noch nicht. Und man hat dann seine Gedichte vorgetragen. Und da bin ich mit natürlich, saß im Publikum und habe dann da diese Theaterleute zum ersten Mal kennengelernt und habe mich dann getraut zu fragen, ob ich nicht da auch mal mitspielen könnte und wurde dann tatsächlich für ein Stück besetzt in 2 kleinen Rollen. Es war ein Karl-Valentin-Fasching. Mhm. Und da habe ich dann so einen Bauern gespielt und einen Feuerwehrmann oder sowas, genau.
Der erste Schritt für dich auf die Bühne, war das verbunden mit viel Unsicherheit oder hat man, es waren ja Profis auch, Werner Hildenbrandt hatte ja schon als Regisseur viel Erfahrung. Wie ging der so um mit Menschen, die jetzt keine Schauspielschule zum Beispiel besucht hatten? Hattest du ja zu der Zeit
ja, noch. Ja, also der absolut geduldig und liebevoll und also ich war völlig aufgeregt. Überhaupt zu einer Probe zu gehen, war für mich schon ein Riesenschritt. Aber es gab damals in der Schule keine Möglichkeit, Theater zu spielen. Ich war zweimal über den Kunstunterricht mit meiner Kunstlehrerin in zwei tollen Schattentheaterproduktionen mit beteiligt. Aber ich wollte unbedingt halt auf der Bühne Sprechtheater machen. Und ja, das war damals dann da möglich. Und das machen wir heute auch noch so. Bei uns kann jeder junge Mensch oder auch alte Mensch, der sich ausprobieren will, der kann kommen und wird natürlich erstmal in einer kleinen Rolle besetzt. Also wo man halt dann auch mal sehen kann, was kann der überhaupt oder kriegt er vor Aufregung ein Wort raus oder nicht. Oder
Bayreuth ist ja auch Universitätsstadt. Sind Studentinnen und Studenten auch so ein Pool an Menschen, die heute noch oder vielleicht wieder Gefallen finden an so einem Hobby?
Ja, schon. Also es gibt ja auch Theater und Medien den Studiengang. Da haben wir immer mal wieder auch Praktikanten, auch in dem Bereich auch Regieassistenz oder so. Aber ich sag mal, die Studenten, die sich melden, die studieren manchmal auch ganz was anderes, Chemie oder Bio. Also es muss jetzt nicht sein, dass die aus diesem Theaterwissenschaftsbereich kommen. So, aber die meisten, die bei uns spielen, sind aber eigentlich Leute, die einen ganz normalen Beruf nachgehen. Also sind wirklich aus allen gesellschaftlichen Ecken kommen die Leute bei uns zum Spielen, ja.
So wie wir es vorhin auch über Ilse Schörner oder von ihr quasi gehört haben, die ja Strickerin war, also eigentlich Handwerkerin in einem Industriebetrieb, die aber auch schon Amateurerfahrung hatte. Es gab ja rund um Bayreuth, zum Teil auch im ländlichen Raum, im Landkreis, viele Bauerntheaterbühnen oder Bühnen eben mit Amateuren. Das war ja auch so ein Pool an schon erfahrenen Spielern, die sich vielleicht nicht als Schauspieler bezeichnen würden, aber die gewisse Talente mitgebracht haben, auf die ihr aufbauen konntet dann.
Ja, also gibt es ja immer noch. Also es gibt in Bayreuth auch noch kleinere Theatergruppen, Altstädter Männerverein. Da haben wir jetzt zum Beispiel auch fürs letzte Stück einen türkischen Darsteller gecastet. Der kam daher. Bindlach, Haasdorf, also in den ganzen umliegenden Dörfern. Da gibt es noch viele aktive Theatervereine, die wir uns natürlich auch öfters mal anschauen und wo da auch Leute, die ein bisschen mehr noch proben wollen oder noch mehr Blut geleckt haben am Theater, die melden sich dann bei uns.
Heute zu Gast bei Habe die Ehre ist Birgit Franz. Wir haben schon über Lyrik auf der Bühne gesprochen, über Gedichte, die quasi auf der Bühne vorgetragen wurden. Auch das war mit Kennzeichen einer offenen Theaterarbeit, die sich dann später professionalisiert hat. Aber wir haben auch über die Zeit gesprochen, dass alles irgendwie langsamer ging früher. Also früher war nicht alles besser, sondern früher war alles früher und langsamer, könnte man sagen. Und gleichzeitig hast du mir gerade gesagt, auch die Theaterstücke, die ihr heute spielt, sind lang nicht mehr so lang wie früher.
Ja, also ich meine, das Wichtigste an einem Theaterstück ist ja, dass es unterhaltsam ist. Also, dass die Leute reingehen und sich nicht langweilen. Ich kann mich erinnern, im ersten Faust 1 und ein Teil von Faust 2 hat da der Werner Hildenbrand zusammengefügt und da habe ich das Gretchen gespielt. Also der ganze Abend hat irgendwie bis nach Mitternacht gedauert. Also da
fast wie bei Richard Wagner.
Ja, also und es war jetzt gut besucht. Es waren die Leute, wollten da unbedingt rein. Und ich weiß gar nicht, wir haben ja damals auch noch Schule gegangen oder studiert. Wir mussten ja dann auch am nächsten Tag irgendwie dann noch was Sinnvolles dann am Morgen machen. Aber das war irgendwie normal. Also klar, der Faust ist ein langes Stück, dann dauert er halt mal so über 4 Stunden. Und das war außergewöhnlich und keiner hat auf dem Handy geguckt und da dauernd die Zeit im Blick gehabt oder so, sondern man hat so, ja, sich so dem Genuss hingegeben und der Spannung hingegeben und der Geschichte und sich verzaubern lassen. Also ich glaube, da haben die meisten Leute Raum und Zeit vergessen.
Sehr viel Jahrzehnte später hast du ein Stück inszeniert, das war im letzten Jahr, da ging es auch um die Zeit auf der Basis von Momo, dem legendären Roman von Michael Ende. Auch da hören wir mal kurz rein.
Ruhe, ein bisschen Zeit, dann wird das auch ein bisschen schöner.
Aber nüchtern betrachtet ist es für Sie Zeitverschwendung. Diese Summe ist die Zeit, die Sie bis jetzt bereits verloren haben. Was sagen Sie dazu?
Und ihr Ort wird schöner. Kann sie mir nicht ausreißen.
Sie kriegen ein, immer wieder.
Den Gigi und also eigentlich fand ich alle Charakter am besten, ne?
Weil die gut gespielt haben und so.
Ich auch. Die Schildkröte war auch so lustig.
Dass wir ein bisschen daraus gelernt haben, finde ich auch.
Ja.
Mit der Zeit, ja.
Umzugehen.
Umzugehen.
schön, dass man auch nicht nur die Schauspielerinnen und Schauspieler hört, sondern auch das Publikum, in dem Fall ein junges Publikum, das durchaus verstanden hat, dass es in dem Stück eben um Wertvolles geht, was Zeit ermöglicht und dass es eben nicht nur um Sparen von Zeit geht, was die Welt dann grau macht, sondern es geht um Freundschaft und es geht auch um Dinge, die man ja sinnvoll nutzen könnte in der doch kurzen Zeit, die unser Leben hier dauert.
Absolut, ja. Also es war auch eines der wichtigsten Kinderstücke, sag ich mal, die ich inszeniert habe. Und was interessant war, dieses Stück Momo war schon im Jahre 2020 im Sommer geplant. Und ja, alle wissen, was dann kam im März 2020. Es war, wir hatten die Leseprobe, wir hatten die Textfassung, die Besetzung war fertig. Der Probenplan war schon gemacht bis eben Juni 2020, wo die Premiere hätte stattfinden sollen. Und ja, dann hat dieses schöne Stück 3 Jahre vor sich hingeschlummert, bis es dann letzten Sommer 2023 konnte ich das dann inszenieren.
Und zwar im Römischen Theater in der Eremitage, ein weiterer Spielort, der vor allem jetzt im Sommer ein ganz attraktiver ist, wo ihr sonst noch überall spielt, vor allem Freilichttheater. Darüber werden wir in der zweiten Stunde noch sprechen und wir werden natürlich auch darüber sprechen, inwieweit Kinder ein dankbares Publikum sind. Und Theaterpädagogik gehört ja auch zu den Angeboten der Studiobühne Bayreuth. Das alles nach den 11 Uhr Nachrichten. Ich würde mich freuen, wenn auch Sie dann wieder mit dabei sind.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Und die Ehre hat weiterhin Tom Viehweg. Heute am Eröffnungstag der Bayreuther Festspiele befinden wir uns thematisch auch in Bayreuth, aber das Richard-Wagner-Universum, das berührt uns quasi nur am Rande. Wir schauen zurück ins Jahr 1994. Seit diesem Jahr arbeitet Birgit Franz in der künstlerischen Leitung der Studiobühne in Bayreuth. Sie hat unzählige Rollen und über 30 Regiearbeiten mit beigetragen zu dem Erfolg dieses freien Theaters. Und während der letzten vergangenen 44 Jahre hat sich die Studiobühne zunehmend verwurzelt, in der Region profiliert und ist aus der Kulturlandschaft von Bayreuth nicht mehr wegzudenken. Wie das Ganze tatsächlich mit den Festspielen, die ja nur eine ganz bestimmte kurze Zeit im Jahr aus Bayreuth eine Weltstadt machen, zusammenhängt. Darüber unter anderem möchten wir sprechen in dieser Stunde. Ja, so wie Sternschnuppen hagelt es manchmal Produktionen. Manchmal gibt es auch eine kulturelle Vollbremsung, gerade im Theaterleben. Wir haben es vorhin schon gehört. Corona war so eine Zeit, in der man, Birgit Franz, schon auch festgestellt hat, Kultur soll und ist zwar systemrelevant, aber wenn es darauf ankommt, wird einfach zugeschlossen und zugemacht und man muss irgendwie über die Runden kommen.
Ja, das Leben hat sich geändert, muss ich dazu sagen. Mein Mann arbeitet ja auch im Theater. Und es war dann quasi erstmal nichts zu tun und wir haben dann daheim irgendwie Küche renoviert und so Sachen erstmal gemacht. Aber das hat sich ja, man dachte am Anfang, es sind erst ein paar Wochen und dann wurden es Monate. Und wir konnten da natürlich indoor, also im Haus, in der Studiobühne nicht spielen. Aber wir haben tatsächlich dann versucht, so alternative Sommerspiele auf die Reihe zu bringen. Und das haben wir gemacht unter dem Titel Lockerspiele, also Festspiele in Bayreuth. Und wir wollten eben in dieser schlimmen Corona-Zeit war ja alles gefragt, was auch so ein bisschen positiv ist. Und dann haben wir gesagt, machen wir Lockerspiele. Locker vom Hocker spielen wir jetzt Zweierszenen, Solostücke, machen so einen bunten Szenenabend aus allen möglichen kleinen Formaten auf einer alternativen Spielstätte, wo auch die Leute mit Abstand dann drumherum sitzen können und haben das dann im Park der Eremitage. Da gibt es so einen Wasserturm mit so einer kleinen Stein, so einer Brettelbühne. Wir haben das dann Theater am Wasserturm genannt und da konnten dann so 50, 60 Zuschauer sitzen und wir haben halt dann auf der Bühne, man musste dann Abstand halten. Also man kann sich das jetzt, ist ja noch gar nicht so lange her, aber gar nicht mehr so vorstellen. Und haben da wirklich versucht, unterhaltsames, schönes, lustiges Theater zu machen im kleinen Format und haben das Lockerspiele genannt. Und das haben viele Leute dankbar angenommen, weil es war alles runtergefahren. Ne? Man konnte ja nirgends mehr hingehen.
Aber damals, der heutige Intendant Jürgen Skambrax war, glaube ich, frisch im Amt am 1. März 2020. Und am 15. wurde ihm das Theater zugesperrt. Das war natürlich auch kein guter Start.
Nee, das war wirklich ein Sprung ins kalte Wasser, glaube ich. Aber er hat sich da super eingearbeitet. Also er kannte die Studiobühne, er war genau wie ich auch als Schüler schon dabei gewesen. Und wurde eben dann als geschäftsführender Intendant wieder geholt und hat sich dann durch diese ganzen Anträge und Corona-Hilfen durchgebissen und in Erfahrung gebracht. Und also finanziell hat die Studiobühne das dann auch wirklich überlebt. Wir sind ja als Verein, also die Struktur unseres Theaters ist ein Verein und der Verein hat 10 festangestellte Mitarbeiter in Bereichen Werkstatt, Organisation, Büro, Dramaturgie, Geschäftsführung, Technik. Und wir haben alle Kurzarbeit gearbeitet in der Zeit. Ja, aber es ging weiter und wir haben wirklich, sobald irgendwas möglich war, dass man ein Stück spielen konnte, dass wir mehr als 2 Leute auch proben konnten, haben wir das gemacht.
Gab es überhaupt irgendwie mal einen Zeitpunkt, wo man so gefrustet war, dass man gesagt hat, können wir jemals wieder so spielen, wie wir vor Corona gespielt haben, oder wart ihr immer kämpferisch drauf?
Also man hatte immer so gehofft, also man hat immer auf bessere Zeiten gehofft und die ersten Monate ging es ja wirklich runter und dann gab es im zweiten Jahr dann auch wieder so einen Lockdown. Das war schon, also ich glaube, es hat schon Spuren hinterlassen. Und dadurch, dass wir ja so eine Gruppe sind, also ich glaube, wenn der eine mal durchgehangen hat, war wieder ein anderer, der dann irgendwie mal wieder positiver gestimmt war oder auch mal die Energie aufgebracht hat. Und wir haben auch immer wieder dann mal Plakate veröffentlicht, hallo liebes Publikum, wir vermissen euch. Und damit wurde dann die Stadt zugepflastert und so. Also wir haben, also mit der Kreativität haben wir nicht aufgehört, ne? Aber man kam natürlich schon ins Grübeln oder auch für mich ist ein Leben ohne Theater wirklich möglich. Also natürlich ist es möglich, aber nicht sinnvoll, genau. Wir haben dann auch im Haus so 1-2 Personenstücke gespielt und da kamen dann auch mal nur so 8 Zuschauer. Aber dann haben wir halt vor den 8 Zuschauern gespielt, die da so 5 Meter Abstand im Zuschauerraum saßen. Also das war wirklich, und wir haben auch geprobt. Also wir haben an dem einen 2-Personen-Stück 1 Jahr lang geprobt. 1 Jahr. Bis wir das dann wirklich so auf die Bühne bringen konnten. Und wenn wir nicht geprobt hätten, also das war ich eine der beiden Schauspielerinnen, die da gespielt haben, das hat mich auch wirklich am Leben erhalten und mich nicht verzweifeln lassen.
Das war welches Stück?
Das Original. Das ging um modernes Gemälde, es war so eine amerikanische Geschichte, ein Kunstkritiker und eine Frau aus einfachen Verhältnissen, die findet auf dem Flohmarkt so ein Jackson Pollock Gemälde und ist überzeugt, das ist ein echter Jackson Pollock und dann kommt dieser New Yorker Kunstkritiker und begutachtet dieses Gemälde und kann nicht glauben, dass in diesem abgewrackten Haus bei dieser prekären Frau da so ein wertvolles Gemälde sein kann. Und das war ganz gut zu proben, weil es keine Liebesgeschichte, so wie wir standen, halt konnten auf Abstand stehen auf der Bühne. Aber wir haben 1 Jahr lang an diesem 2-Personen-Stück mit der Regisseurin Marie-Louise Müller geprobt, ja.
Viele Menschen oder sagen wir mal nicht wenige haben ja dann auch darüber nachgedacht, wie Theater, Kultur, auch der Film vielleicht diese Corona-Zeit dann kreativ nachbearbeiten wird, was da an Input sozusagen durch diese Pandemie auf die Bühne kommt. Die Praxis hat vielfach gezeigt, zumindest sagen mir das Theaterleute, ich weiß eben nicht, wie es bei euch war, so eine Corona-Nachbearbeitung kulturell war in den letzten Jahren eigentlich gar nicht gewünscht, sondern eigentlich wieder pralles Leben auf die Bühne bringen. Einfach mal wieder das machen, wonach sich die Menschen gesehnt haben. Und das heißt nicht wieder das Thema Corona nochmal auf die Bühne bringen sozusagen. Habt ihr das auch so gemacht?
Ja, also ich glaube nicht mal in so komischen kleinen Ideen oder Gags, dass man da nochmal, ich glaube, das haben wir völlig sein lassen. Also wir sind wirklich hingegangen und haben Theater ja ohne dieses Thema auf die Bühne gebracht. Also es war irgendwie gar nicht die Frage, dass man da nochmal irgendwie nachkartet oder dass das jetzt so ein interessantes Thema ist, dass man da jetzt ein Stück dazu machen müsste. Ja, nee, haben wir gar nicht, ist gar kein Thema. Gar
und
kein
die
Thema.
Theatermasken oder das Maskieren als Schauspieler ist doch deutlich angenehmer, als dann den Gesichtsschutz zu tragen.
Absolut, ja, da trage ich mir lieber 1 Zentimeter dicke Schminke auf, als nochmal so eine Maske aufzusetzen. Aber ja, wer weiß, ich meine, es kann ja auch jederzeit wiederkommen, natürlich.
Das nächste Virus ist schon irgendwie unterwegs, hat man immer das Gefühl. Und zum Glück verschwindet es dann meistens momentan noch in den Schlagzeilen. Also können wir hoffen, dass vielleicht doch die Theatermaske die vorwiegende sein wird in den nächsten Jahren. Exakt heute Nachmittag starten die Bayreuther Festspiele wie immer am 25. Juli auf dem Grünen Hügel mit einer Neuinszenierung von Tristan und Isolde. Und dann wird ganze rund 4 Wochen ausschließlich Wagner aufgeführt in Bayreuth. So ist es Tradition. Birgit Franz schon immer in Bayreuth als Zaungast mit dabei gewesen. Vielleicht deswegen gerade der Zaunkönig Zwiefache von der Katja Wittmann ganz gut gepasst, aber Zaunkönig und Zaungast ist doch immer was Unterschiedliches. Aber viele Bayreuther, gerade früher, als die Karten noch Mangelware waren für Richard Wagner und man über 10 Jahre, glaube ich, durchschnittlich warten musste, die haben dieses Festival doch tatsächlich eher als Zaungast mitbekommen, wenn sie nicht eh völlig wurscht war, was da auf dem Grünen Hügel passiert.
Also für mich wurden die Festspiele erst interessant, als ich dann auch selber Theater gespielt habe. In der Studiobühne wurden ja dann auch seit Anfang der 80er Jahre die Wagner-Parodien von Uwe Hoppe im Steingräber Hoftheater zur Uraufführung gebracht.
Ein weiterer Spielort übrigens, den wir gerade erwähnen. Ja, also auch ein sehr idyllischer Innenhof eines alten Barockensembles, könnte man sagen. Rokoko fast, ja.
Ja, es ist ein Barockpalais eigentlich in der Friedrichstraße, was auch eine historische barocke Straße in Bayreuth ist. Also eigentlich die schönste Prachtstraße. Und da wird in dem Innenhof eben jeden Sommer auch Theater gespielt und zum Thema Wagner.
Drumherum werden Klaviere zusammengebaut.
Genau, das ist eine Klavierfabrik Steingräber und Söhne, die uns da seit 40 Jahren ihren Hof, ihren Innenhof öffnen und wir dürfen da jeden Sommer ein Theater einbauen und dort Theater spielen. Und da war ich im ersten, in der Ringparodie Der Ring des Liebesjungen mit dabei auf der Bühne als Sieglinde und als Norn und Rheintochter. Mhm. Und damals waren auch immer wieder Sänger dann im Publikum vom Hügel oben. Die fanden das natürlich total frisch und frech und haben da dann an freien Tagen so unsere Aufführungen angeguckt. Und dann haben wir natürlich auch manchmal dann darüber Generalprobenkarten bekommen. Und so war ich dann auch erstmalig im Festspielhaus und habe mir dann schon jetzt seit den letzten Jahrzehnten, man guckt regelmäßig mindestens einmal im Sommer eine Oper an.
Und früher, weiß ich noch, als Schüler hieß es immer, diese Wagner-Parodien der Studiobühne, das sind so die Festspiele für die Kartenlosen. Also die sich die Karten nicht leisten oder keine ergattern konnten, die haben sich dann zumindest angeschaut, wie Wagner durch den Kakao gezogen wird.
Ja, weil es gab natürlich auch oft Verweise auf aktuelle Inszenierungen oben am Hügel. Die hat dann Uwe Hoppe irgendwie in Erfahrung gebracht oder aufgegriffen und hat es dann in seinen Wagner-Parodien dann natürlich auf die Spitze getrieben oder verarscht oder nochmal in andere Richtungen ausgelegt. Und es war immer, es ist und war immer spannend. Ne? Also es läuft ja immer noch, also auch jetzt diesen Sommer.
Genau, also nur mal so als Beispiele, dann gab es zum Beispiel eben Der Ring des Liebesjungen, dann gab es Parsifal und Lohengrün, dann Tannreuter, Meistersinger, Herr den Ring, das auch wieder so Anleihen aus natürlich Herr der Ringe irgendwie mit sich gezogen hat, aber auch den Ring aus dem Ring des Nibelungen quasi zum Thema gemacht hat. Und Leubald, auch so eine Jugendsünde von Richard Wagner, die Uwe Hoppe da ausgegraben hat, der Regisseur.
Ja, das war ein Vers-Epos, ein Melodram, das der jugendliche Wagner im Alter von 14, 15 Jahren geschrieben hat. Also angelehnt an Schauerstücke und an Shakespeare-Tragödien hat er so ein Vers-Epos verfasst. Ja, in den 90er Jahren wurde der Text überhaupt entdeckt und der Uwe Hoppe hat dann eine spielbare Textfassung erstellt. Also das hatte wahrscheinlich ursprünglich 800 Seiten und er hat es dann auf 80 runtergekürzt oder so. Und dieser Leubald wurde von der Studiobühne Bayreuth uraufgeführt. Mhm. und wird seither immer wieder alle paar Jahre auch gespielt, diesen Sommer auch. Und der Hauptdarsteller ist immer noch der Jürgens Kambrax.
Der heutige Intendant.
Genau, der hat da auch in der Uraufführung den Leubald gespielt.
Und so. diese Parodien haben ja durchaus Strahlkraft entwickelt. Auch andere Häuser haben sich dann interessiert und man hat auch Gastspiele gemacht oder macht sie immer noch.
Ja, also wir waren, also was ganz spannend war, wir waren dann in der Zeit von der Wende, von der Wiedervereinigung, waren wir nach Dresden eingeladen. Also da gab es so eine Übergangszeit, ich weiß gar nicht mehr, wo man schon ohne Visum dann in den Osten auch reisen konnte. Und da waren wir dann von der Semperoper in die kleine Bühne eingeladen in Dresden und haben dort sowohl Leubald als auch damals, ich weiß gar nicht mehr, was das war, Tannreuther Meistersinger gespielt und waren da zu Gast eine ganze Woche, haben dann in der Kantine von der Semperoper essen können und haben dort auch dann wiederum dort musikalische Veranstaltungen, Konzerte besucht. Und da haben sich richtig Freundschaften entwickelt, auch zwischen den ja, Theatermachenden. Das war ganz, eine ganz spannende Zeit war das. Und mit dem ersten Ring, Ring des Liebesjungen, wurden wir ins Foyer der Deutschen Oper in Berlin eingeladen, wo Götz Friedrich damals Intendant war. Und da sind wir dann auch mit so einem 7,5-Tonner mit dem Bühnenbild. Das war ja alles so halb im Freien, findet es ja auch da statt in dem Steingräber. Und das war dann waren Möbel vom Sperrmüll und natürlich wurde das 3 Jahre da im Sommer draußen gespielt. Wir haben, was wir da wahrscheinlich an Erde, Schlamm und sonst was da mitgeschleppt haben und haben das dann in diesem cleanen 60er-Jahre-Foyer der Deutschen Oper aus diesem Anhänger raus, aus diesem Lastwagen und haben das da aufgebaut. Ich glaube, sowas
hatte was
haben die noch nie. Absolut, absolut. Also sowas haben die dort, glaube ich, noch nie erlebt und wahrscheinlich, weiß nicht, inzwischen, ja, ich weiß nicht. Aber für uns, das waren da 3 Tage, die wir da genossen haben, da auf Einladung, haben wir dann da 3 Aufführungen oder so gegeben, genau.
Und auch jetzt, parallel zu den aktuellen Festspielen, die heute beginnen, gibt es wieder von Uwe Hoppe frei nach Richard Wagner so eine Wagner-Parodie, so eine Adaption. Ja, Wagner selber hat ja mal gesagt, Kinder schafft was Neues. Also vermutlich würde er sich das aktuelle Stück auch anschauen und vielleicht fände er es gar nicht so schlecht.
Ja, bestimmt. Also ich meine, Richard Wagner hat ja auch versucht, Neues zu schaffen und immer wieder ungewohnte Wege zu gehen. Und ja, also ich glaube, dass der schon sehr viel Vergnügen an dem Stück Lohengrin, sein Vater und der Gral hätte.
Oder in fernem Land. Das gehört auch noch dazu. Ein ellenlanger Titel.
Ja, der, ja.
Und es geht um eine Regisseurin tatsächlich, also quasi ein Stück im Stück, die Agathe Runkel, die also gerade Wagners Lohengrin probt und daraus entwickelt sich dann die parodistische Handlung.
Ja, genau. Also es ist so ein Konzept wohl, dass diese Agathe Runkel erstmal, was sie dann später mit Sängern probt, das studiert sie mit Schauspielern ein. Also die singen nicht, sondern sprechen den Text und ja, diskutieren natürlich dann auch über den Inhalt und über den Vater von Lohengrin. Da gibt es ja dann diese Gralserzählung in fernem Land, wo dann eben auch man erfährt, dass Parsifal der Vater von Lohengrin ist und dass diese 2 Opern werden da miteinander verwoben und dann wird noch viel Religionswissenschaftliches diskutiert und man kriegt Einblick in so eine Theaterprobe. Also man kann auch wieder mal Parallelen ziehen zu aktuellen Regie-Einfällen und Regisseuren und Regisseurinnen. Ja, also es steckt wie immer sehr viel drin und ist ja eine sehenswerte Wagner-Unterhaltung.
Und man kann ja, glaube ich, auch nur Dinge wirklich parodieren, durch den Kakao ziehen, die man in seinem tiefsten Innern ja doch auch liebt, oder?
Ich bin jetzt nicht da als Regisseur zugange, aber ich sag mal, Uwe Hoppe hat über diese 40 Jahre, in denen er sich mit Wagner beschäftigt, hat er natürlich sehr tiefen Einblick in das Werk von Richard Wagner und ich glaube schon, dass er den bewundert, sonst würde er sich nicht so lang damit befassen. Also schon.
Festspielzeit in Bayreuth. Heute beginnen sie auf dem grünen Hügel, die Wagner-Festspiele. Und natürlich muss man eine Bayreutherin fragen, was ist das tatsächlich, dieses Phänomen Weltstadt auf Zeit? Das heißt, vor den Festspielen und nach den Festspielen tut sich in Bayreuth gar nichts, fällt die Stadt in ein Dornröschenschlaf oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also vor den Festspielen ist viel los. Da sind unsere Sommerspiele los, die Studiobühne Bayreuth. Wir spielen ja schon ab Ende Mai, Anfang Juni unsere drei tollen Außenspielstätten. Da ist immer viel los und ist auch gut besucht. Und ja, und nach den Festspielen, ja, das tatsächlich, also Anfang September sollte man Bayreuth meiden.
So schlimm.
Schon.
Also wobei, da sind alle im Urlaub und müssen sich erholen von den Festspielen.
Ja, also da,
eh keiner da.
Ja, es ist wirklich im August. Also wenn man mal Bayreuth so besuchen will und man mag das, was los ist auf den Straßen und viele Veranstaltungen sind, sollte man wirklich im August mal nach Bayreuth kommen. Das ist schon interessant. Ich bleibe da auch gern daheim und verreise nicht, abgesehen davon, dass ja unsere Sommerspielzeit immer bis so 20., 25. August geht. Mhm. Und danach ist dann erstmal, ja.
Easy going.
Ja, dann ist sehr ruhig.
Diese Außenspielorte, die du gerade erwähnt hast, der Studiobühne, wir haben ja über den Hauptspielort oder über Home of das Ganze gesprochen, das ist dieser ehemalige Kasernenbau in Bayreuth, aber die Außenspielorte, da wandelt man eher nicht auf Wagners Spuren, sondern auf den Spuren der Markgrafen von Bayreuth, insbesondere der Markgräfin Wilhelmine, dieser legendären, also beispielsweise in der Ermitage.
Ja, also auf der einen Seite wandelt man auf den Spuren der Markgräfin Wilhelmine, da sie die Baumeisterin dieser Außenspielstätten war. Das ist einmal das Römische Theater der Ermitage, was als Ruinentheater sie damals schon so konzipiert hat und gebaut hat und auch damals selbst darin schon gespielt hat.
Weil sie des höfischen Lebens überdrüssig war, oder?
Ja, es war anscheinend eine Art Mode, so eine Art Ermitage. Also es war nicht nur sie, sondern auch ihr Mann, der Friedrich. Der hat sich so eine Klause, eine Einsiedlerklause errichtet in diesem Park der Ermitage. Und sie hat sich dann eben dieses Ruinentheater dazu bauen lassen. Und ja, es war wie eine Mode, würde ich mal sagen.
So. Man hat so als Eremit oder als Schäfer gelebt und wer weiß, was da noch alles gemacht wurde.
Ja, würde ich gerne mal Mäuschen spielen, so im 18. Jahrhundert. Das, ja, doch. Es ist aber nicht nur Markgräfin Wilhelmine, die das gebaut hat, sondern es ist ja auch noch alles am Jean-Paul-Weg gelegen. Ne? Mhm. Also wenn man durch die Ermitage läuft, läuft man auch oft in Spuren Jean-Pauls, der Jean-Paul-Weg geht dann durch Bayreuth hindurch, auch durch die Friedrichstraße, wo unser zweiter Außenspielort liegt, das Steingräber Hoftheater, was ein Palais, was im 18. Jahrhundert auch errichtet wurde. Und wenn man den Jean-Paul-Weg weitergeht und bis zu seinem Ende geht, dann landet man im Felsengarten Saint-Pareil. Wir nennen das aber Saint-Pareil.
Auf Fränkisch, genau, so wie es geschrieben wird, ne? Saint-Pareil.
Genau.
Aber Saint-Pareil heißt eigentlich ja ohne...
Ohne Gleichen.
Ohne Gleichen, ja.
Ja, also...
Also so ein bisschen wie Sanssouci angelehnt.
Ja, viel natürlicher. Also es ist ein Felsengarten, ein natürlicher Felsengarten, in dem kleine Veränderungen getätigt wurden, eben auch wieder von der Markgräfin Wilhelmine. Der diente wohl früher als Jagdwald für die Bayreuther Markgrafen. Und da sind fantastische Felsen und Höhlen und Grotten, also aber natürlich gebildet. Mhm. Und darin hat dann auch die Markgräfin wieder unter so eine halbe offene Höhle. Und dann hat die das schönste Rokoko-Theaterchen der Welt da hinbauen lassen, auch ein Ruinentheater und das dürfen wir ja jeden Sommer bespielen.
Sogar ein Mini-Orchestergraben ist auch
ja,
dabei.
Ja, absolut. Und bei Regen, da steht dann auch 20 Zentimeter Wasser drin.
Ja, wunderbar.
Das ist, wir lieben es.
Aber für die Zuschauer gar nicht so schlecht, weil die sitzen tatsächlich in dieser Halbgrotte so einigermaßen geschützt vor Regen.
Ja, ja.
Wie macht ihr das überhaupt im Freilichttheater? Ist ja immer das Wetter und wir kriegen immer mehr Extremwetterlagen, wo man aufs Wetterradar guckt und schaut, können wir um 20 Uhr tatsächlich beginnen. Die Leute müssen ja da auch anreisen.
Mhm.
Aus Bayreuth nach Saint-Pareil sind es locker dreiviertel Stunde fast mit dem Auto. Ne?
Ja, oder? So halbe Stunde, so 25 Kilometer.
Und man überlegt sich dann vielleicht doch, fahre ich überhaupt los, wenn da so eine Gewitterzelle
ja,
im Anmarsch ist?
Also man muss das immer vor Ort entscheiden. Wir haben gestern da eine Probe gehabt, da war auch Gewitter gemeldet. Es hat auch gewittert, aber es hat kaum geregnet. Man musste auch nicht unterbrechen oder so. Also es war, also ich sag mal, einmal im Sommer wird eine Vorstellung abgesagt oder unterbrochen wegen starkem Regen oder starkem Gewitter. Aber das ist, kommt Gott sei Dank selten vor. Also es ist schon zu 95% finden die Vorstellungen statt. Und wenn es ein bisschen regnet, dann ist das auch nicht schlimm. Da sind die Kostüme und die Schauspieler präpariert, dass sie das auch aushalten.
Bei dem Theaterstück, das heuer dort aufgeführt wird, in Saint-Pareil, in Sans-Pareil, führst du Regie. Und lustigerweise sind wir auch da wieder ein bisschen mit der Markgräfin Wilhelmine verbunden, denn das Stück ist eine Komödie einerseits, aber aus der Feder einer Edelfeder der damaligen Zeit, Voltaire, der große französische Dichter, der sich durchaus Briefe geschrieben hat mit dieser Markgräfin Wilhelmine.
Ja,
die stand auf denen irgendwie.
Ja, die stand auf denen, die waren befreundet, die haben sich, glaube ich, in Potsdam kennengelernt und er ist sogar nach Bayreuth gereist, ein, zweimal meines Wissens. Und die haben regen Briefverkehr gehabt und sie war ja damals auch die Intendantin der markgräflichen Theater in Bayreuth und hat auch immer wieder nach Stücken gesucht. Und sie hat tatsächlich, es wurden vor ein paar Jahren zwei Briefe entdeckt, wo sie von ihm fordert, mehr Frauenrollen. Also er soll doch Stücke schreiben, in denen Frauen größere, schönere Rollen haben und nicht so die Männerrollen in den Mittelpunkt zu stellen. Und also wir wissen nicht, wie er das jetzt darauf reagiert hat, aber er hat auf jeden Fall eine schöne Komödie geschrieben, dieses heißt Kapitän Cap Verde und ist eine wilde, schöne, fröhliche Geschichte um einen Piratenkapitän, einen alten Kapitän, der die 16-jährige Tochter seines Freundes heiraten will, weil die wurde ihm mal vor 40 Jahren versprochen, wenn der mal eine kleine Tochter hat, dann darf er die heiraten. Mhm. Und diese Fanchant, diese junge Frau, die entsinnt dann, die ist herrlich klug und weiß sich zu helfen und schafft es am Schluss, dass sie also diesen alten Seebären nicht heiraten muss, sondern hat natürlich einen Verehrer, mit dem sie sich auch immer schon heimlich trifft. Das ist ein junger, schöner Chevalier. Diese Komödie hat überraschend emanzipierte, tolle Frauenfiguren und das spielen wir. Also ich inszeniere in dem Felsentheater in Sans-Pareil. Das läuft dann die nächsten Wochen.
Traut man dem großen Philosophen Voltaire gar nicht zu, so eine deftige Komödie, wie du es geschildert hast. Auf der anderen Seite war er natürlich auch Aufklärer, also insofern passt es schon mit der Emanzipation. Gleichzeitig hat er ja auch diesen Musenhof Wilhelmines durchaus bewundert. Das kann man ja aus diesen Briefen rauslesen.
Ja, ja. Also er zieht natürlich in dieser Komödie, es gibt einen Grafen, also den Adel hat er ja auch kritisiert, zieht er durch den Kakao. Diese junge Frau, die hat die Tochter des Gerichtspräsidenten, dieses Gerichtspräsidentenpaar ist auch, wird herrlich verarscht in dieser Komödie und parodiert. Also das sind dann wieder zwei Spießbürger, Kleingeister. Also es ist eigentlich eine Hommage an die Frauen und die anderen kommen alle nicht so gut weg. Hat mir natürlich super gut gefallen.
Das denke ich
gefallen,
mir.
Ja.
Letzte Frage, wie könnt ihr jetzt die Gegebenheiten vor Ort, wir haben ja diesen wunderschönen romantischen, teilweise etwas mystischen Spielort Saint-Pareil beschrieben. Was ist das Reizvolle daran als Regisseurin, dieses Stück, diesen Stoff da in diese Gegebenheiten, die vor Ort sind, einzupassen?
Ja, also das Tolle ist, also ich kenne die Bühne gut, weil ich da auch schon mehrere Inszenierungen gemacht habe und selber auch schon da gespielt habe. Der Ort ist so schön, dass ich habe eine Bühnenbildnerin und uns war klar, wir ergänzen diesen schönen Ort nur mit ein paar Elementen. Also wir versuchen auf der einen Seite dieses Haus des Gerichtspräsidenten, das spielt eigentlich in einem Garten und es gibt einen Balkon, wo natürlich auch eine kleine romantische Liebesszene stattfindet. Wir bauen einen Balkon ein, der sich aber gut in dieses Steinambiente, in dieses 18. Jahrhundert einpasst. Und wir bringen ein Element, ein farbiges Element auf die Bühne, was dieser Kapitän Cap Verde kommt natürlich im Schiff gefahren von Cap Verden, Tropen, Urwald und haben eben ein Element. Sobald er auf die Bühne kommt, verwandelt sich die Bühne in einen paradiesischen Urwaldgarten. Und also wenig Elemente machen da ganz viel und man spielt halt mit den Begebenheiten am Anfang. Muss der Liebhaber, der Chevalier, eben bis er in den Garten kommt, über mehrere Mauern klettern. Und bei uns, wir bauen keine Mauern als Bühnenbild, sondern wir benutzen die Mauern, die da sind, über die er mit seinem Freund dann so umständlich klettert und überwinden muss. Und wir nehmen die die Bühne so, wie wir sie vorfinden und nutzen da so gut wie möglich alle Möglichkeiten.
2 Stunden knapp dauert Habe die Ehre, unser Ratsch am Vormittag hier auf BR Heimat. 1 Stunde und 30 Minuten dauert das Stück Kapitän Cap Verde von Birgit Franz inszeniert in der fränkischen Schweiz im Felsentheater Saint-Paré. Es gibt keine Pause. Wie ist es, was muss man so an Logistik mitbringen? Essen, Trinken, auch mit alles dabei haben? Mückenspray, festes Schuhwerk?
Ja, also für die Zuschauer, da haben wir schon einen kleinen Sektstand aufgebaut. Wenn sie vom Parkplatz, läuft man ungefähr so 10, 15 Minuten bis zu diesem kleinen Felsentheater, unbeleuchtet durch den Park.
Also Taschenlampen sind auch ratsam.
Ja, für den Rückweg natürlich. Wir schauen auch, dass die Stücke nicht so lang sind, dass man nicht erst dann um Mitternacht da durch den Geisterwald zum Auto finden muss, sondern gibt sogar eine Toilette vor Ort. Aber die Zuschauer sollten sich schon ein Kistchen mitbringen. Es sind einfache Klappstühle, die wir da aufbauen. Es ist ein bisschen wie Camping. Also wir müssen auch unser Licht dann mitbringen. Es gibt keinen Strom. Also wenn man dann Tonanlage, ne, gibt es Gott sei Dank inzwischen Akkus und so, wo man dann mal auch was Musik laufen lassen kann. Früher haben wir da eigentlich fast nur Live-Musik gemacht und hatten dann die Beleuchtung bestand aus Petroleumlampen und ein paar Fackeln. Das war natürlich auch sehr urig und wird auch jetzt manchmal auch noch eingesetzt. Aber als Zuschauer sollte man auf jeden Fall diesen Sommer Mückenspray einpacken.
Schon, ne?
Ja, Taschenlampe, Kistchen, Decke und man kann sich auch was zu essen mitnehmen, aber ja.
Klingt nach großem Abenteuer, klingt auch, dass Freude vielleicht auch in Kinderaugen sich widerspiegeln könnte bei so einem Stück, aber ihr macht auch spezielle Kinderangebote, Kinderstücke, in dem Fall ein italienischer Stoff in diesem Jahr.
Ja, ein Kinderbuchklassiker, Pinocchio von Collodi, also das ist ein sehr, sehr schönes, munteres Stück, eine Holzpuppe, die ein richtiges Kind werden will. Das hat der Jürgen Skambrax inszeniert diesen Sommer im Römischen Theater der Ermitage. Die Hauptrolle, die konnte auch wunderbar besetzt werden. Neu bei uns im Ensemble ist eine junge ukrainische Tänzerin und die konnte sich auch diese Holzpuppenbewegungen ganz hervorragend umsetzen und hat auch eine tolle Tarantella noch auf der Bühne getanzt. Das war unser diesjähriges Sommerkinderstück und da gab es am Vormittag 20 geschlossene Aufführungen für Kindergärten und Schulen und an allen Sonntagen wurde nachmittags gespielt.
Vor der Saison ist nach der Saison oder andersrum in dem Fall. Ihr seid ja ein ganzjähriges Theater. Wenn wir vorausschauen, schon ganz grob in den Herbst, was zeichnet sich da ab? Was gibt es an Highlights, worauf wir uns freuen können in Bayreuth, in der Studiobühne?
Ganz unterschiedliche, tolle Sachen, wie natürlich immer unser Spielplan ist, aus vielen verschiedenen Aspekten besteht. Tatsächlich ein Elias Canetti-Stück, Die Befristeten. Ein ganz tolles Gedankenexperiment. Wenn jeder Mensch wüsste, wie lang seine Zeit auf Erden ist, wie würde er dann leben? Das ist ein sehr spannendes Stück und dazu haben wir mit dem Evangelischen Bildungswerk in Bayreuth auch ein Rahmenprogramm noch erarbeitet mit Vorträgen zur Endlichkeit des Lebens oder was macht uns wirklich glücklich, hat es mit Zeit zu tun, also auch wieder dieses Thema. Also das wird bestimmt sehr philosophisch und toll. Und dann bringen wir zur Aufführung Die Blechtrommel von Günter Grass als ein Frau-Stück.
Ein Frau-Stück?
Ja, also ganz, ganz außergewöhnlich. Und dann haben wir noch die Wiederaufnahme von Mein Freund Harvey. Das ist ein Komödienklassiker, den wir im letzten Winter gespielt haben und wirklich vor ausverkauftem Haus. Und das hat uns so viel Spaß gemacht, dass wir das wieder aufnehmen.
Dann wünsche ich euch, dass ihr gesehen werdet, im Gegensatz zu Harvey, dass viele Leute kommen. Toi, toi, toi für alles. Und auch für diese laufende Sommertheatersaison. Birgit Franz, vielen Dank fürs hier gewesen sein.
Ja, ich bedanke mich für die Einladung.
44 Jahre Theater für alle und Sommerspiele auf historischen Bühnen des 18. Jahrhunderts. Das war heute unser Thema bei Habe die Ehre auf BR Heimat. Die Studiobühne Bayreuth, Birgit Franz war zu Gast. Wenn Sie mögen, Sie können auch mitmachen, sei es auf der Bühne. Wir haben ja vorhin gesagt, das Angebot ist niederschwellig. Jeder kann sich ausprobieren in einer kleinen Rolle. Sie können aber auch beitreten dem Freundeskreis der Studiobühne und dafür sorgen, dass das finanziell unterfüttert ist, was da an Kultur passiert. Sie können Kultur auch verschenken im Rahmen von Gutscheinen, alles Mögliche mehr. Wenn Sie sich dafür interessieren, im Internet gibt es mehr dazu unter www.studiobühne-bayreuth.de. Studiobühne-bayreuth.de. Vielen Dank, dass Sie heute zugehört haben bei Habe die Ehre. Es folgt nach den 12 Uhr Nachrichten bei uns BR Heimat aktuell mit Bettina Ahne. Am Mikrofon verabschiedet sich aus dem Studio Nürnberg Tom Fiewig.